Da wollte ich sowieso noch drauf hinaus, wo wir hier sind.
Und aber wir können es auch als Cliffhanger mal stehen lassen, oder?
Ich kann ja jetzt nicht als ein, zwar in den 60er Jahren geborene Fragen der 60er Jahre stellen.
Und bei Kommerz, da kriegt ihr Kulturmenschen
sogar sofort nervöse Zuckungen.
Warum ist das eigentlich so?
Brand Trust Live.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuhörer, zu unserer neuen Folge von Brand Trust Live. Diesmal aus einer etwas ungewohnten Umgebung mit einem etwas ungewohnten Gesprächspartner. Diesmal nämlich nicht mit meiner Kollegin Charlina Schröter, die liegt krank im Bett, sondern eingesprungen ist, nein Quatsch, lang geplanter Gast und wir sind froh, ihn zu haben, Professor Dr. Daniel Hess, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums. Daniel, ich bin froh, dass wir hier sein dürfen.
Ich auch, großartig, dass ihr hier seid.
War ein lang gehegter Wunsch und auch, hat auch eine lange Planung gebraucht, hier zu sein.
12 Jahre haben wir jetzt geplant, oder?
Ja, und hardcore dann 12 Wochen. Wir verraten auch gleich, warum wir hier sind und welches Thema uns da so reizt, was mich so froh macht, dass ich Daniel als Gesprächspartner gewinnen konnte. Jemanden, den ich eben schon sehr lange kenne, wir uns schon in vielfältigster Weise ausgetauscht haben über Kultur, aber auch eben Kultur und Marke. Und welchen Zusammenhang das hat, dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu dir. Mein Lieber, erzähl kurz was über dich und übers Haus, in dem wir hier sitzen. Und dann kommen wir noch zu dem ganz speziellen Ort.
Ganz kurz, Germanisches Nationalmuseum, 1852 gegründet. 4 Jahre vorher hat das mit der Paulskirche nicht so geklappt, also mit der deutschen Nationenbildung. Und dann war die Idee entstanden, dass man eigentlich alle deutschsprachigen Länder unter ein Dach bringt und das ganze kulturelle Erbe da sammelt. Das ist dieses Museum. Und ich bin jetzt der erste nicht-deutsche Direktor aus dem deutschen Sprachraum, aber ich bin aus der Schweiz, ein bisschen. Und die große Aufgabe, und was ich unglaublich spannend finde, ist, aus diesen Merkmalen Mitte 19. Jahrhundert eine Übersetzung ins 21. Jahrhundert zu finden. Und ich merke, das ist super gut möglich. Wir sind ein übernationales Museum. Wir sind eine bürgerliche Stiftung, keine adlige Sammlung. Wir verbinden Hoch- und Alltagskultur. Und wir sind eine auf gemeinsamen Initiativen gegründetes größtes Museum. Also wir haben viele Schenker, Leihgeber, die zu dieser Idee einer europäischen Kultur beitragen. Und das sind für mich alles Merkmale, die Alleinstellungsmerkmale und super aktuell sind im 21. Jahrhundert. Das war immer ein europäisches Museum. Und wir werden jetzt auch in der Neukonzeption der Dauerausstellung zeigen, wie groß dieser Kulturraum ist, den wir hier verkörpern. Das ist so Sacrum Imperium, Heiliges Römisches Reich, um 1200. Das ist so vom Mittelmeer bis nach Skandinavien. Und wenn man heute guckt, was Deutschland als Nation ist, ist das ein ganz, ganz kleines Ding. Und diese Differenz zwischen Kultur, Nation, was im 18. Jahrhundert ja auch über die Sprache definiert wurde, und Staatsnation, das ist total spannend, weil die Kultur ist da einfach langlebiger und potenter.
Kommen wir gleich wieder drauf. Jetzt sind wir wieder weg von dir. Ich wollte mehr über dich erfahren. Was hast du vor mit dem Haus?
Also ich habe vor, das ist ja die große Diskussion, vor allen Dingen im Nürnberger Kontext, ändert doch diesen Namen, der ist so verwirrend und irreführend, wie den German hat. Wir trinken ja nicht mehr Met aus den Hörnern und so. Ich möchte ein Zukunftskonzept, was sammeln wir, wer sind wir? Ich möchte ganz klar definieren, was unser Profil ist und hoffe, dass wir den Namen nicht ändern müssen, weil der Inhalt so klar ist. Metropolitan Museum, Victoria and Albert, was heißt das? Am Schluss ist der Inhalt das Maßgebende und das würde ich gerne noch in meiner Dienstzeit hier realisieren.
Also kann ich mich darauf verlassen, dass während deiner Dienstzeit der Name nicht geändert wird?
Ich werde nichts tun, um den Namen jetzt zu ändern.
Wir wissen, glaube ich, auch beide, warum es Quatsch ist, sowas zu tun, muss ich auch immer für unsere Zuschauer. Ich meine, das ist purer Kern von Brand Trust. Es geht darum, die Bedeutung einer Marke zu managen und nicht die Marke zu verändern. Klar, in Germanischem Nationalmuseum sind 3 Begriffe, Germanisch, National und Museum. Die kann man einzeln als schwierig einstufen, aber darum geht es eben nicht, sondern es ist das, was seit, wie lange ist es dann jetzt? Über
153 Jahre?
Ja, noch länger.
173,
Entschuldigung. Genau.
Also wir feiern 173.
Fast 175 Jahren.
Genau.
So heißt, und ich glaube, es geht darum, die Bedeutung zu modernisieren, aber nicht den Namen.
Und das finde ich eben wahnsinnig spannend, weil das, was ich jetzt tue, ist ja gar nichts Neues.
Was tust du?
Das ist eigentlich die 173-jährige Geschichte, erstens zu verstehen, auf die entscheidenden Momente zu schauen. 1866, deutsch-deutscher Bruderkrieg. Österreich ist raus aus dem Reich. Österreich, der Kaiser zum Schluss, sorgt dafür, dass hier sein Kulturbereich weiter repräsentiert bleibt. Also die Idee, das Dach, das wir hier haben, ist größer als die politische Realität. Dann haben wir erst der Zweite Weltkrieg, kam dieses Haus einigermaßen über die Runden, natürlich mit den Kriegszerstörungen, das war schon ein heftiger Einschnitt. Und dann kam, und das war eine richtige Kante oder Klippe, die Wende. Mit der Gründung des Deutschen Historischen Museums, und dann sollten wir Depot werden. Weil die neue Geschichtsdeutungskultur, genau, die neue Geschichtsdeutungskultur war in Berlin, und wir waren so ein bisschen aus der Rolle gefahren. Wir haben ja noch so diese Bonner Republik verkörpert.
Ne, mit, dann war es 1990.
Ne? Und das wären wir fast zu einem Nationalmuseum geworden. Also hätten unsere europäische Gründung verloren. Und ja, also insofern geht's wirklich um etwas Gewachsenes in die Gegenwart zu übersetzen, nicht neu zu erfinden, sondern zu übersetzen und also zu merken.
Willst du mit deinem Bestand, mit dem, was ihr hier tut und forscht, aktuelle Fragen beantworten oder eine Perspektive?
Das ist ja immer die Frage, das, was um uns herum ist, kann ja allerlei Perspektiven oder Fragen eröffnen. Ne? Wir können uns hier über Gendergerechtigkeit, warum sind so viele nackte Frauen hier und wenig nackte Männer?
Muss ich sagen, wir sind hier im Manieristensaal. Da wollte ich sowieso noch drauf hinaus, wo wir hier sind.
Und aber wir können so als Cliffhanger mal stehen lassen, oder?
Dass wir hier Manieristensaal sind. Lass uns nur so stehen. Machst du was für den Manieren, kommt bei noch. Also gut, dann erzählen wir weiter. Also hier sind, wir sind umgeben von nackten Frauen. Wäre jetzt gespannt gewesen, wie Charlina reagiert, aber.
Wobei hier, also sie hat hier Paris. Paris muss ja entscheiden zwischen den drei schönsten Frauen. Aber der ist so wunderschön. Also es gibt auch schöne Männer hier. Nein, die Frage ist doch immer, was diese Dinge mit uns machen in der Gegenwart. Weil ich kann ja jetzt nicht als ein, zwar in den 60er Jahren geborener, Fragen der 60er Jahre stellen.
Was ist eine Frage, die dich heute bewegt, die du gerne mit deinem, nenn es jetzt mal Bestand, beantworten würdest?
Also wir hatten vor 2 Jahren das Thema mit Horizonte, das Thema der Migration. Ob es die Migration gibt oder nicht, müssen wir nicht diskutieren. Wir sind alle irgendwann in Afrika aufgebrochen und sind das geworden, was wir sind. Wir hatten dann das Thema Mensch-Natur, die große ökologische Frage. Was erzählen diese kulturgeschichtlichen Sammlungen über Begriffe wie Wildnis, Kulturlandschaft, Mensch-Tier-Beziehungen? Wir haben da ein paar schöne Ziegendarstellungen in der römischen Campania und so weiter. Und dieses Jahr, und das finde ich ein absolut brisantes, hochaktuelles Thema, geht es um Globalisierung.
Ich meine, jetzt kommen wir mal so ein bisschen Richtung Marke. Marke agiert ja so an der Nahtstelle aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur. Und am Ende verfolgen wir einen wirtschaftlichen Zweck, ganz klar. Aber die Mittel, derer wir uns bedienen, kommen eben aus der Kultur. Und das Ziel ist, der Verbündete zu sein, der Gesellschaft, der Menschen, um dann eben diesen wirtschaftlichen Zweck zu erreichen. Was uns sicherlich eint, ist, dass auch wir bei Brandtrust sagen, ein Teil des ganzen Markengeschäfts ist, die Geschichte, die Historie einer Marke gut zu verstehen, wirklich.
Genau. Ja.
Und dann die Einbettung in das jeweilige zeitliche, gesellschaftliche, kulturelle Umfeld. Und ich sag mal, die ideale Marke nährt sich aus der Kultur und beeinflusst Kultur allerdings auch. Muss man es nicht zwingend Popkultur nennen, da wird es ja immer offensichtlich. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie stark Marken auf das, was wir heute als Kultur wahrnehmen, Einfluss genommen haben.
Aber das ist auch spannend, weil dieser Markenbegriff schon jetzt im musealen Kontext oder im Kulturkontext zu Irritation führt. Ne? Also ich habe erzählt, ich habe dann heute das Gespräch mit Klaus Koch hier und ja, was macht er Marken und so. Das ist ein völlig bescheuerter Begriff für die Kultur. Das passt doch überhaupt nicht. Es geht doch nicht um Kommerz oder sonst was. Nein, ich habe ja ein bisschen was mitbekommen, dass Marke was anderes meint. Aber es gibt viele, die sagen, im Kulturbereich ist das kein adäquater Begriff, mit dem wir operieren können.
Das gleiche alles.
Weil es wahrscheinlich nur ein Begriff ist, der halt in eine gewisse
Umgebung gesetzt wird. Und die Kultur ist ja immer so ein bisschen raus.
Ich kann sagen, da gibt es einen anderen Reaktionsmuster.
Genau. Du hast es gerade erwähnt, Marke ist ja nichts anderes als eine Chiffre für Kommerz in diesen Ohren. Und bei Kommerz, da kriegt ihr Kulturmenschen immer sofort nervöse Zucken. Warum ist das eigentlich so? Warum geht man nicht mit dem Kommerz? Man muss ja sich nicht hemmungslos kommerzialisieren.
Ich meine, aber wahrscheinlich hat das mit dem deutschen Idealismus zu tun, dass man sagt, dass das Gute, das Wahre und Schöne ist identisch. Und ist das ein Ding, was ich am Tresen handle?
Kommerz kann nicht gut sein? Oder ein Kommerzial?
Das ist die Frage. Ich glaube, das war für Nürnberger Patrizier war das keine Frage, weil der Nürnberger Patrizier um 1500 das alles auch verkörpert hat. So eine Kulturstadt, es ging um Bildung, es ging um vielleicht auch ein bisschen Gesamtverantwortung, da wären wir so ein bisschen im ethischen Bereich. Also eine Marke hat für mich auch was mit Werten zu tun, Kultur übrigens auch. Also ich habe keine Probleme.
Du hattest mir mal erzählt, Dürer war die erste Marke. Der hat
ein
Marken schützen lassen.
Wobei Dürer ja nicht...
Muss man mal dazu sagen, ein Nürnberger.
Genau.
Ja, der berühmteste Nürnberger. Deshalb haben wir unseren Flughafen nach ihm benannt. In München hatten es nur den Franz Josef Strauß. Wir haben den Albrecht Dürer. Hoch angesehen in der Kunstwelt, aber auch gleichzeitig... extrem kommerzorientiert, beziehungsweise seine Frau war es, glaube ich, die
wirtschaftliche. Als er nach Nürnberg kommt, zurück vom Oberrhein, schaut er genau, was hier läuft. Kupferstich gibt's nicht. Wohlgemut ist ein miserabler Bildnismaler, das kann ich besser. Deshalb malt er die Selbstbildnisse, um zu zeigen, was er kann. Und ansonsten hat er mit der Druckgrafik so viel Geld verdient, dass er völlig unabhängig war. Der erste freie Künstler, meines Erachtens. Und das Spannende ist bei ihm mit dem Markenbegriff, wo er ja auch zum Kaiser geht und sich das quasi verbriefen lässt. Es ging nicht darum, dass man seine Erfindungen nicht nachahmt, aber dass man nicht das AD unter irgendeinem AD nicht unter einem miserablen Druck setzt, weil für ihn war die Marke Verkörperung von Qualität, von einer Ausführung, die sonst keinen imstande ist.
Das ist glaube ich immer noch. Marke entsteht durch Spitzenleistung.
Ja, klar.
Und das hatte Dürer verinnerlicht. Aber warum hat er sich überhaupt, warum ist er zu Kaiser Maximilian und hat sich das AD schützen lassen?
Weil er dafür jährlich eine Rente bekommen hat und er kann natürlich die Konkurrenten außer Land schlagen.
Hat er so
Der wurde nachgeahmt ohne Ende bis nach Italien. Alle haben ihn nachgestochen, haben nachgemacht und immer das AD drunter und da wollte er irgendwie gucken.
Ja, wie heute noch.
Genau, dass er da nicht durch die asiatische Raubkopie über den Tisch gezogen wird.
Die in der Zeit der Italiener war.
Genau.
Das heißt, zurück zur Kommerzreflex. Das heißt, Dürer hatte diesen Reflex nicht. Der hat auf der einen Seite Kunst gemacht, auf der anderen Seite hat er die sehr gut verkauft und war dadurch unabhängig.
Er hat es geschafft. Es gab ja zwei Geschäftsmodelle, so bis um 1500. Entweder Hofkünstler, dann machst du den Hofnarr beim Kaiser.
Kranach war Hofkünstler.
Nee, Kranach war, der hatte eigentlich so einen kommerziellen, also eine Manufaktur eigentlich, wenn man so will. Und als Hofkünstler musste Kanonen bemalen, musste Festzüge und. Kriegst mehr oder weniger gutes Salär, aber du musst machen, was der Dienstherr dir befiehlt. Und das andere waren diese großen Manufakturbetriebe, Wohlgemut, Kranach, die hatten Riemenschneider, bis zu 10, 15 Mitarbeitende, wo der Shopbetreiber dann im Rat saß und die guten Netzwerke gepflegt hat, um möglichst viele Aufträge an Land zu ziehen. Und Dürer hat gesagt, das interessiert mich beides nicht. Ich möchte möglichst frei sein von Verpflichtungen. Und deshalb hat er so viel Grafik auf den Markt geworfen, dass er finanziell eigentlich machen konnte, was er wollte.
Die aber ohne Auftrag erstellt hat.
Ja.
Aber freier Künstler.
Einfach mit einem guten Riecher für den Markt. Also der hat Mariendarstellungen, wir wollen das zeigen, 2028, um so einmal durch, vom Frühwerk bis zum Spätwerk, legt er jedes Mal wieder neue Marien auf und dann kommt dann Klaus Koch und sagt, hey, ich habe den neuesten von Dürer. Die Jungfrau mit der Meerkatze, hast du den schon? Nee, ich habe erst den mit den Hasen. Den musst du unbedingt nach. Also ich bin überzeugt, das waren solche Merkmale, um meinen Sammlermarkt richtig heiß zu machen.
Wie groß war der Markt von Dürer?
Na gut, wir können es nur von den Auflagen, die Hautschnitte, die konnten ein paar tausend Mal abgezogen werden, Kupferstich, bei 100.
Ich meine, vom Regional, bis wohin hat sich sein Ruf?
In ganz Europa.
Ganz Europa?
Ganz Europa.
Also Süditalien bis Skandinavien.
Also Schweden. Genau.
Wie hat er das gemacht? Ich meine, es gab noch kein Internet, völlig unvorstellbar.
Nee, er hat auf das fragilste aller Medien gesetzt, was in der Vervielfältigung das stabilste aller Medien ist, auf Papier. Und die Vervielfältigungstechnik, das war ja noch nicht so alt. Wenn man Gutenberg ne, war 40, 50 Jahre her und Dürer macht das.
Also eigentlich heißer Scheiß, heute wie Social Media.
Ja, aber das ist ein super Geschäftsmodell und er hatte dann auch das ganz früh schon, als er in Nürnberg anfängt, hat der Grafik, also Vertreiber, der hat Menschen in Vertrag genommen, die Märkte beliefert haben. Ne? Also der hat da seine Vertreter in die Lande geschickt, um das loszuwerden.
Also das war das.
Also der war
eigene Verkaufsmodell.
Ja, aber er hat natürlich, ich meine, sein Patenonkel Koberger, das war der genialste Buchverleger in Europa. Die ganze Umgebung, wo er wohnte, das waren ja alles Patrizier, das waren alles Handelsleute, die im Europahandel, die hatten die besten Geschäftsmodelle und Dürer war halt so schlau, nicht zu sagen, ich bin nur Handwerker, sondern so, da schaue ich, was da geht. Ne?
Das heißt, er hat es auch den ganzen, ich sag mal, Zügen, die durch ganz Europa sind, den Handelszügen mitgegeben?
Ja,
und die Distribution.
Und seine Frau hat er an die Frankfurter Messe geschickt, ne, wo der große Buchhandel war. Und so hat er dafür gesorgt, dass dieses grafische Werk weitest verbreitet vertrieben wird.
Hochspannend, ne? Marketing von
Dürer
genauer zu durchleuchten. Wenn ich jetzt hier so zuhöre, ich sehe natürlich ganz viele Parallelen zur heutigen Zeit. Das hat sich im Prinzip nicht so wahnsinnig viel verändert.
Nö.
Leonardo da Vinci war ein Zeitgenosse, haben die sich gekannt?
Es gibt angeblich, haben die Werke ausgetauscht, das ist aber gegnet sie sich wohl nicht.
Der Dürer war ja zweimal in Italien.
Ja, da war in Venedig.
Aber haben sie nicht getroffen.
Also davon ist nichts bekannt, dass sie sich persönlich begegnet
waren. Ja, kommen wir mal in die Jetztzeit. Ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum wir zwei miteinander reden. Die Menschen suchen gerade Antworten. Marken versuchen ja auch immer mehr in diesem Kontext sich zu platzieren und Antworten zu geben. Das heißt, man hat schon versucht, als Unternehmen, aber auch als Produktmarke, sich da auf eine höhere Ebene zu schwingen und in Bezug auf das ganze Thema ESG, also Umwelt, das Thema Diversität, das Thema, wie verteidigungsorientiert muss man sein, sind wir eher links oder sind wir eher rechts. Also man hat versucht, da Orientierung zu geben. Als Produktmarke, aber vor allen Dingen als Unternehmensmarke, wo man ja auch gleichzeitig Arbeitgeber ist. So. Und die Frage jetzt an dich, welche Antworten kannst du mit deinem Museum hier liefern?
Wir sitzen hier in einem Raum, der europäische Kultur um 1600 verkörpert. Wenn wir über Europa reden, reden wir über die EU, das ist ein Wirtschaftsverbund. Ich bin Schweizer, ich bin Europäer, aber nicht
EU, sondern
EU, ja, EU. Und dann reden wir über die NATO. Aber hier haben wir was anderes, was zusammenbindet. Und das ist eine Riesenchance, weil in dieser ganzen Diskussion um die Zukunft des Zusammenlebens spielen natürlich auch Statistiken eine Rolle. CO2-Belastung und. Wir kennen alle diese Klimakurven, ne? Die Kurven, die dann da akzeleriert hochschnellen. Aber es geht auch um Emotionen.
Aber wo gibst du mir jetzt, 16. Jahrhundert, eine Antwort auf die heutigen Herausforderungen?
Indem ich zum Beispiel bei der Migrationsausstellung sage, ey Leute, es geht nicht um die Diskussion Migration, da muss ich es flattern bekommen. Das ist Teil unserer Vergangenheit. Wir können uns diesen Themen auch ohne Erregung, ohne diese Zuspitzung über Social Media mit hohen wissenschaftlichen Informationen können wir uns nähern. Also wir müssen nicht in Schnappatmung verfallen, wenn wir Globalisierung hören, wenn wir Ökologie hören und so. Das ist im Moment, ist das dermaßen schwarz-weiß, Lagerdenken gegeneinander, dass wir sagen, hier im Museum gibt es eine Möglichkeit, außerhalb der politischen Systeme, ich muss keine Wahl gewinnen, gesellschaftlich hochrelevante, brisante Themen einfach mal zu diskutieren, ohne dass man sich gegenseitig eins auf die Nase haut.
Marke steht ja auch viel eben, wir haben es gerade bei Dürer gehabt, viel für Kontinuität, eben viel für Orientierung gebend. Marke hat ja auch mehr mit Halt zu tun als mit Kreativität. Das ist immer so ein Thema, da liege ich dann mit den heutigen
Creative Directors.
Genau, über Kreuz. Aber was würdest du denn Marken raten? Was können sie von der Kunst, von der Kulturgeschichte lernen?
Ich würde jetzt da nicht direkt
auf diesen
ökonomischen Bereich hinaus, sondern ich fand das total spannend. Peter Bixel ist ja jetzt gestorben, der Schweizer Schriftsteller, und ein anderer Großautor hat mit 90 Jahren so einen Lebensrückblick geschrieben, Adolf Muschk. Und er hat den schönen Satz gesagt, dass jede Kunst lebt von der Begrenzung. Ein Gedicht braucht eine strenge Form.
Mhm. Wir sagen, starke Magen brauchen starke Grenzen.
Gut, und dann kann man sagen, starkes Leben ist ein Leben, das sich der Grenze, nämlich dem Tod bewusst ist und dann quasi vom Ende her das, was wir tun, sieht. Und das heißt, etwas zu füllen, Zeit zu füllen, wertvoll, kostbar zu machen. Ich fand das ein wahnsinnig tolles Bild. Und welche Bereiche in unserem Leben geben uns die Chance, in Abgründe zu blicken, alternative Biografien, Ehebrüche, was weiß ich alles zu leben, außer die Literatur, die Kunst. Das heißt, wir haben einen Erfahrungsraum, der uns ganz viele Möglichkeiten gibt, auch einen anderen hineinzufügen. Wie geht's einem, der, ich weiß nicht, gerade alles verloren hat, ne? Und dass diese Imagination, diese unglaublich kreative Leistung der Kunst, der Kultur, auch sich mit den existenziellen letzten Fragen beschäftigen zu dürfen, ohne dass mir quasi das Schafott schon mit dem Henkerbeil im Nacken liegt, das ist ein unglaubliches Privileg. Und ich verstehe nicht, warum so wenige Menschen diese Chance nutzen, solche Fantasieräume zu nutzen, um den Job anders zu machen.
Ich muss erst mal die Schrift hinkriegen.
Ja, dies,
warum denke ich heute an Gérard Depardieu?
In diesem Umfeld.
Gérard Depardieu, was fällt mir ein? Er hat verschiedenste...
Dem ist einiges eingefallen.
Er hat Prozesse am Hals. Genau. Dann hat er Prozesse, da war irgendwas mit Russland.
Hm.
Doch, der hat irgendwo...
Kalt.
Es war aber...
Es hat mit den Frauen was zu tun. Die Maria ist am Set.
Also komm, erzähl, was hat er gemacht?
Ne, der ist doch, jetzt steht er wieder vor Gericht. Der hat ja, glaube ich, einen Herzschrittmacher bekommen. Naja, weil...
Jetzt darf er wieder vor Gericht,
weil er am Set sich unziemlich Frauen angenähert hat.
Wann war das jetzt, kürzlich erst, oder?
Ja, das ist schon länger, aber ich glaube, der Prozess wurde dann ausgesetzt, weil er...
In Frage der ganzen MeToo-Geschichte?
Genau, das MeToo. Und das war jetzt die Frage, was hat MeToo damit zu tun? Das war die Frage, natürlich.
Wenn ich mich hier umschaue, wie hier mit Frauen umgegangen wird, ist nicht wahnsinnig schwer.
Genau. Und das ist auch eine der Fragen für uns. Wie geht man damit um in einer Zeit, wo am liebsten wahrscheinlich überall wieder die Weinblätter hinbeben würde? Das ist auch ein ganz großes Thema. Also was erwartet man von einem Museum? Auch an Manieren, an Umgang mit strittigen Fragen, darf ich Nacktheit noch zeigen? Es gab vor 2-3 Jahren gab es eine große Kampagne, da wurden Bilder abgehängt. Wir hatten keins abgehängt, aber es gäbe hier auch Bilder, die man abhängen könnte. Die Verführung wird hier...
Ist das auch ein Thema mit Nacktheit?
Ja.
Ich dachte eher die Rolle der Frau. Ja, das ist doch... Ne,
ich habe ein schönes Seminar gehabt, also da ging es um Geschlechtergerechtigkeit, Gender und so weiter und so fort, Queerness. Da gab es heftige Debatten. Weil die Frau ist ja hier als Symbol für die Verführung. Es geht das ist ja keine Pornografie. Das sieht nur so aus. Da geht ja um die Verführungskraft der Kunst. Weil Platon schmeißt ja die Künste aus dem Staat, weil er sagt, die gaukeln etwas vor, was nicht ist. Ein Gemälde zeigt ja keine Wirklichkeit, sondern tut so, als wäre das eine zweite Wirklichkeit. Der Künstler ist ein Scharlatan. Der zeigt uns etwas, was nicht ist. Deshalb muss die Kunst raus. Und das ist Thema. Und dieses zugespitzte Spielen mit Form, mit Verführung, mit perlmuttartiger Haut, also Künstlichkeit, ein Tanz, der übertrieben manieriert.
Also geronnene Fantasie eigentlich.
Ja, aber auch eine absolut zugespitzte, nicht mehr natürliche Art. Das ist das Gegenteil von Natur, ne?
Das ist der Manierismus.
Das ist das, was man Manierismus oder manieristische Haltung bezeichnet, weil die Natur, das ist das derbe, wilde und Unterholz, ne? Die wilden Leute, die haben kein Benehmen, die wissen nicht, wie man sich aufführt. Und hier wird etwas kultiviert. Und das ist die Hofkultur um 1600 mit all ihren Verführungseffekten. Man kann hinschmelzen vor der Schönheit einer gemalten Frau oder der Musik, aber das mit Depardieu hat das nichts zu tun. Depardieu hat aber nicht verstanden, wie die richtige Maniera ist, auch auf dem Filmset.
Ja, es ist auch interessant, jetzt weniger wegen Depardieu, aber wegen, wie du die Kunst des 16. Jahrhunderts erklärst, weil nichts anderes passiert ja gerade auf Instagram, wenn sich beispielsweise dort Frauen, Influencerinnen selber darstellen. Die Bilder sind dermaßen inszeniert, dass sie sich eigentlich von der Kunst dieser Epoche nicht mehr groß unterscheiden. Was dann wiederum ja zu diesem gesellschaftlichen Problem führt, dass alle, wenn wir es jetzt mal junge Frauen denken, man müsste so ausschauen. Und ich habe es jetzt kürzlich in den USA wieder beobachtet und dann halt auch in den 20ern dann mit operativen Eingriffen nachhelfen. Was sicherlich in der Zeit, könnte ich mir vorstellen, auch der Fall war, dass man nachgeholfen hat, operativ wahrscheinlich noch nicht, aber in irgendeiner anderen Form, um eben diesem Kunstideal möglichst nahe zu kommen.
War das ein Problem? Also zum einen das Ideal und zum anderen, ja natürlich gab es eben, es gab ja immer Schönheitsideale, ne? Bei Rubens. Das waren die üppigen Frauen, die sich's leisten konnten, zu essen, die nicht am Hungertuch nagen mussten. Also ein üppiger Körper im 17., 18. Jahrhundert, der sind wir eben nicht im 17., 18., der ist um 1600. Ne?
Das war dieser Riss quer?
Ja, wir können es nicht nachweisen, weil die Frage spielte damals keine Rolle.
Wie hier dargestellt?
Ja, natürlich. Es gab androgyne Figuren, es wurde auch gelebt, das haben wir auch in der Antike. Aber jetzt das wirklich nachzuweisen unter dem heutigen Aspekt der Queerness ist schwierig. Da fehlen uns die Quellen.
Er fragt sich, ob es überhaupt notwendig ist.
Ne? Ja. Und Schönheit war relativ immer an gesellschaftliche Konventionen gebunden. Auch was man zeigen kann. Es gab ja Zeiten, wo nur so der Handbreit eines Knöchels einer Frau schon zu Ekstasen geführt haben. Heute sind wir da ein bisschen robuster. Und
kommt aufs Land an.
Nur weil du fragst, was hat ein Museum für die Bedeutung? Wenn ich führe gerne ins späte 15. Jahrhundert. Das war die Zeit, bevor die Reformation stattgefunden hat, weil da kam Martin Luther, dieser verzweifelte Reformator, und gesagt, am Anfang war das Wort, aber das Bild hat die Leute viel mehr fasziniert. Olaf Scholz hat die Zeitenwende aufgrund von Fotos des Ukraine-Kriegs ausgerufen. Das Bild ist das, was uns immer noch hoch emotionalisiert. Deshalb haben die Zeiten des Spätmittelalters, dieser bildgewaltigen Welt mit heute viel mehr zu tun, als wir meinen. Weil da geht es auch darum, wie inszeniere ich mich top? Was zeige ich? Wie zeige ich Dinge, die im Bild nicht zu sehen sind, die ich aber verstehen muss? Und so weiter und so fort. Also die ganzen Strategien, wie ich ein Bild möglichst wirksam aufbaue, kann ich im Spätmittelalter alles lernen. Das kannst du nicht eins zu eins auf die Werbemaßnahme heute übertragen. Aber es kann Inspiration geben, dass man sagt, ja, okay. Weil wenn wir auf die Susanna gucken hier, ne, die splitternackt vor uns auftaucht, sie hat noch so einen Enthüllungsschleier über die Scham, dann sehen wir natürlich die Alten, die sie betrachten. Also das heißt, der Betrachter wird selber zum Voyeur und mit dem wird gespielt. Und das finde ich ja ganz, also Kunst wird zum Kommunikationsmittel.
Das heißt, Betrachtung aus Darstellungsgrenze wird,
genau, wird aufgehoben. Und das finde ich hochspannend, weil das ist ja das, was mit den Bildern, heute nennen wir das immersiv oder sowas, ne? Das passiert ja ständig, aber wir werden uns nicht mehr bewusst. Ne?
Ja. Kann man sagen, du gehst aus dem Museum immer, du fühlst dich immer besser, wenn du rausgehst, als du reingegangen bist?
Eigentlich schon. Also im entscheidenden Fall hat sich dein Leben verändert durch eine gut gemachte Ausstellung.
Wenn das nicht ein perfektes Schlusswort war, Daniel, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für deine Zeit, für deine wunderbaren Auslegungen. Ich hoffe, es ging unseren Zuschauern auch so. Also ich habe wieder mehr Parallelen und Bezüge zwischen Kunst und Marke entdeckt. Der Kunsthistoriker kriegt immer den Reflex zuckt, ne, wenn er Marke und Kommerz hört. Der Marken- und Kommerzmensch, der ignoriert die Kunst und sagt, wozu? Ne? War ja alles, braucht man nicht. Und ich glaube, die Mission, die du ja auch hast und auch die wir jetzt hier mit dieser Folge so ein bisschen verfolgen wollten, eben zu sagen, nein, Leute, das ist nicht getrennt, sondern wenn ihr es zusammenbringt, ist ein bisschen anstrengend vielleicht am Anfang, aber ihr könnt mehr rausziehen, als es an Anstrengungen wahrscheinlich.
Und du hast da, wir haben ja vor 10, 11 Jahren mal sowas gemacht da mit euch, Markenbildungsprozess hieß das. Und dann hat Klaus Koch mir dann gesagt, und wenn sie ihm gefallen hat, kommen Sie wieder, aber Sie sind ja wahrscheinlich noch nicht alle hier gewesen, kommen Sie gerne hierher und schauen Sie, ob das alles stimmt, was ich erzählt habe.
Ja, genau.
Das musste jetzt sein, oder?
Der kleine Werbeblock, der darf sein. Wir sind auch eine Dauerwerbesendung. Insofern, das dürfen wir machen. Also, dann vielen Dank fürs Reinschauen und Zuhören. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Brand Trust Live.
Elitefunk, der Stuhl knarrt immer. Ich hoffe nicht, dass
das Mikro darf sich nur nicht bewegen.
Okay,
erstarre mal.
Ein bisschen schwierig.
Ja.